Herzlich willkommen zu den Sendungen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß. Wir beginnen unser heutiges Programm mit einem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der gerade zu Ende gehenden Woche. Nachdem sich die Sozialdemokraten, CSSD und das liberale Bündnis Koalition am vergangenen Wochenende nicht wie geplant auf den Wortlaut eines Koalitionsvertrags geeinigt hatten, wurde am Montagabend eine weitere Gesprächsrunde über die Regierungsbildung eröffnet. Zu lösen waren noch 11 strittige Punkte, unter anderem die staatlichen Finanzen sowie die Renten- und Steuerfrage. Am Dienstag entschied in Washington der Rat des während des Kalten Krieges berühmt gewordenen Rundfunksenders Radio Freies Europa, dass die Sendungen in tschechischer Sprache zum 30. September eingestellt werden. Nach Auskunft des Direktors von Radio Freies Europa, Thomas Stein, benötige man das dadurch eingesparte Geld, um den Sendebetrieb im Zusammenhang mit dem Kampf gegen den Terrorismus auszudehnen. Im Zusammenhang mit der Kandidatur der Tschechischen Republik auf den Vorsitz der UNO-Generalversammlung hat die tschechische Regierung am Mittwoch den gegenwärtigen Außenminister Jan Kavan zum Botschafter mit besonderem Auftrag ernannt. Kavan hat gute Chancen, Vorsitzender der 57. UNO-Vollversammlung zu werden. Im Falle seiner Wahl würde die Regierung Mittel in Höhe von insgesamt ca. 3,8 Millionen Euro für diese Funktion bereitstellen. Das Kabinett hat am Mittwoch einstimmig den Entwurf für einen Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und dem Vatikan verabschiedet, der die Beziehungen beider Staaten sowie die Stellung der katholischen Kirche in der Tschechischen Republik regeln soll. Der Vertrag muss noch vom Parlament ratifiziert und von Staatspräsident Václav Havel unterzeichnet werden. Führende Vertreter der großen Weltreligionen sind am Mittwoch auf der Prager Burg zusammengekommen, um über die Rolle der Religion in der gegenwärtigen Welt zu diskutieren. Bereits im Vorfeld hatte Präsident Václav Havel mit dem Oberhaupt des tibetischen Buddhismus, dem Dalai Lama, in seiner Villa meditiert. Auf ihrem 5. Spitzentreffen haben sich die Sozialdemokraten CSSD und das liberale Bündnis Koalition am Mittwochabend auf die Bildung einer neuen Regierung geeinigt. Bei der für kommenden Montag geplanten nächsten Zusammenkunft wolle man sich bereits auf die Besetzung der Ministerposten verständigen. Dabei werde die CSSD etwa 10 und die Koalition etwa 6 Kabinettsplätze bekommen, verlautete aus Verhandlungskreisen. Einige Stunden später, am Donnerstagmittag, gab die Vorsitzende der Freiheitsunion Demokratischen Union, Hanna Marvanova, den Rücktritt von ihrer Funktion bekannt. Und schließlich, in der westböhmischen Stadt Karlovy Vary, Karlsbad, hat am Donnerstag das 37. internationale Filmfestival begonnen. Bis zum 13. Juli sind mehr als 200 Filme aus etwa 40 Ländern zu sehen. Als Gäste werden unter anderem Präsident Václav Havel sowie der britische Schauspieler Sean Connery erwartet, der eine Auszeichnung für sein Lebenswerk erhält. Soweit die Wochenschau.
Herzlich willkommen zu dieser Wochenendsendung, liebe Hörerinnen und Hörer. 3 Wochen ist es jetzt her, dass man bei den Sozialdemokraten die Sektkorken knallen ließ. Man war aus den Wahlen zum Abgeordnetenhaus als stärkste Partei hervorgegangen und demnach auch folgerichtig von Präsident Václav Havel mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Doch die Verhandlungen mit dem bevorzugten Partner, der bürgerlich-liberalen Koalition aus Christdemokraten und Freiheitsunion Demokratische Union, gestaltete sich tatsächlich ähnlich schwierig, wie es von den meisten Politexperten geweissagt wurde. Und dies nicht nur wegen der knappen Einmandatsmehrheit in der unteren Parlamentskammer. Mehr dazu in diesem Schauplatz von und mit Olaf Barth.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
In der gerade zu Ende gehenden Woche kam man schließlich in die heiße Phase der Verhandlungen. Waren es am vergangenen Wochenende noch 11 Streitpunkte, die die potenziellen Partner voneinander trennten, so reduzierten sich diese am Montagabend auf 3. Und nachdem am Dienstag der designierte Premier Wladimir Spidler bei Staatspräsident Václav Havel Bericht über den Fortgang der Verhandlungen mit der Koalition erstattet hatte, erfreuten beide die Öffentlichkeit mit der Ankündigung, die neue Regierung bis zum 15. Juli benennen zu wollen. Auch die Unionisten entschieden sich am gleichen Abend für eine Fortsetzung der Verhandlungen, die am Mittwoch in den programmatischen Fragen einen Durchbruch erlebten.
Dospělo se k programové dohodě a dospělo se k dohodě procesní. Wir konnten uns sowohl im Hinblick auf das Programm als auch auf das Prozedere einigen und wir haben die Verhandlungen über die Struktur der Regierung aufgenommen.
Konnte am Mittwochabend der designierte sozialdemokratische Premier Wladimir Spidla verkünden. Die konkreten Personalfragen müssen zwar noch geklärt werden, dies soll am Montag geschehen, aber aus Koalitionskreisen verlautete bereits, man bekomme 6 Ministerposten, die Sozialdemokraten dementsprechend 10. Der Preis für die Posten war allerdings hoch. Die Christdemokraten und vor allem die Freiheitsunion Demokratische Union hatten bei fast allen Programmpunkten der CSSD nachgegeben. Der Politologe Bohemel Dolejal erklärt, von der inhaltlichen Seite her habe die Freiheitsunion nach wie vor die schwierigste Position. Sie sei zum einen der schwächste Teil der Regierung und
Portugal muss wie auch eine Rechtspartei irgendwie für ihre Anhänger und Wähler also glaubwürdig zu machen, dass sie an dieser Regierung teilnehmen kann. Und der Freiheitsunion hat es sich nur teilweise gelungen, gewisse Kompromisse zu erreichen.
Genau da sieht auch Stanislas Bojil das Problem der Unionisten.
To je vlastně rezignace na program Unie svobody předvolební.
Auf dem Treffen haben die Unionisten eigentlich ihr Wahlprogramm aufgegeben. Die Freiheitsunion wollte sich immer als rechte Partei präsentieren, als ausgesprochen liberal und für eine offene Marktwirtschaft. Nun hat sie aber ein sozialdemokratisches Programm angenommen.
Bojil betont des Weiteren, das Regierungsprogramm sei ihm an vielen Stellen zu allgemein gehalten. Den meisten Formulierungen könnten auch die oppositionellen Bürgerdemokraten ODS und sogar die Kommunisten zustimmen. Es habe den Anschein, es gehe allen an der Regierung beteiligten Parteien gar nicht so sehr um die politischen Inhalte des Programms, sondern allein um die Macht.
No, ja myslím, že jde v podstatě o to, jak se,
ich denke, es geht in erster Linie darum, die Ämter zu besetzen, um die Frage, wer wird Minister. Das Ganze reduziert sich darauf, dass die KDU-CSL und die Freiheitsunion Demokratische Union mitregieren müssen. Wollen sie die nächste Wahlperiode überleben? Sie brauchen die Popularität.
Lubomir Dolejal stellt daher das Gebilde der Koalition bzw. ehemaligen Viererkoalition grundsätzlich in Frage.
Jetzt stellt sich heraus, dass es eigentlich also ein Fehler war, diese zuerst also Vierkoalition, dann nun Koalition zu machen. Das Ergebnis der Wahlen zeigt, dass das Ergebnis der Koalition also geringer ist als die Ergebnisse der zwei Parteien, die die Koalition ausmachen, vor 4 Jahren waren.
Dolejal schließt daraus, dass es sowohl für die Freiheitsunion als auch für die gesamte Koalition besser gewesen wäre, als Einzelparteien anzutreten. Spojil formuliert es mit dem drastischen Satz, Zitat, für die Freiheitsunion gilt entweder das sozialdemokratische Programm annehmen oder untergehen, Zitat Ende. Kann es aber für die Parteien der bürgerlich-liberalen Koalition gut sein, den Sozis so viele Zugeständnisse zu machen? Dazu Dolejal.
Durch ihre Anteilnahme an der Regierung kann die Freiheitsunion nur verlieren. Zurzeit, ich wage nur das zu sagen, dass es für die Freiheitsunion eine sehr riskante Operation ist, an dieser Regierung teilzunehmen, dass die Vorteile, die daraus schöpfen kann, also nicht so groß sind als die Nachteile.
Die Regierung von CSSD und dem Bündnis Koalition wird ohnehin auf wackeligen Beinen stehen. Man hat mit 101 von 200 Sitzen eine denkbar knappe Mehrheit im Abgeordnetenhaus. Kann eine solche instabile Regierung überhaupt längerfristig funktionieren? Stanislas Bojil meint,
ja, si myslím, že rok, dva by mohla vydržet. Rok nebo dva.
Ein Jahr vielleicht, allerhöchstens aber 2 Jahre. Die gesamten inneren wie äußeren Umstände sind jedoch schwierig.
Als da wären, der bisherige sozialdemokratische Außenminister Jan Kavan weilt wegen seiner UNO-Funktion häufig in New York und wird damit möglicherweise oftmals nicht an Abstimmungen in der unteren Kammer teilnehmen. Außerdem sind 2 Koalitionsabgeordnete als unabhängig einzustufen und daher nur schwer für parteipolitische Interessen zugänglich. Das ist es wohl auch, was die Vorsitzende der Freiheitsunion Hanna Mawanowa bewogen hat, unter der Woche zu verkünden, nach einer möglichen Einigung mit den Sozialdemokraten sollten alle Abgeordneten, sowohl des Bündnisses als auch der CSSD, den Vertrag unterschreiben, um sich persönlich an die getroffenen Vereinbarungen zu binden. Mawanowa ist übrigens am Donnerstag von ihrem Parteivorsitz zurückgetreten. Aber wäre eine derartige Verpflichtung nicht gar undemokratisch, da ein Abgeordneter bei seinen Entscheidungen unbeeinflusst und unabhängig sein soll? Das sei natürlich hart an der Grenze, meint Bojil, und weiter.
Je to na hranici dokonce ústavnosti naší, protože podle naší ústavy.
Das ist an der Grenze der Verfassungswidrigkeit, denn gemäß unserer Verfassung muss ein Abgeordneter vor allem seine Wähler vertreten und erst in zweiter Linie ist der Angehörige irgendeiner Fraktion oder Partei. Aber auf der anderen Seite wird hier deutlich, dass Frau Mabernauer weiß, dass die Gefahr nicht so sehr von außen droht, sondern eher von innen. Es ging hier auch darum, die CSSD-Abgeordneten auf die Vereinbarungen einzuschwören. Unsere Parteien sind noch nicht gefestigt genug, die Parteidisziplin ist noch nicht besonders ausgeprägt. Der größte Widerstand gegen ein schlechtes Regierungsprogramm droht von innen, zum Beispiel von den CSSD-Politikern.
Stanislaw Bożyl erwartet auch einen externen Druck auf die Stabilität der sozialliberalen Regierung, und zwar von Seiten der Kommunisten.
Ten tlak těch komunistů je nepřímý. Oni mají podobný sociální.
Der Druck der Kommunisten ist ein indirekter. Sie haben ähnliche soziale Programme wie die Sozialdemokraten. Wenn es also um Sozialgesetze geht, dann kommt die CSSD mit Hilfe der Kommunisten immer durch. Aber wenn die Sozis diese Unterstützung nicht wollen, sie wissen, dass die Kommunisten so stimmen werden. Und die Christdemokraten und Unionisten wissen es auch.
Denkbar wäre also durchaus, dass die Sozialdemokraten immer dann, wenn nicht alle Koalitionsabgeordneten bei Gesetzesvorschlägen mitziehen, sich ihre Mehrheiten öfter mal bei den Kommunisten besorgen. Dies gilt vor allem bei der Sozialgesetzgebung, wo es, wie Bożyl betont, ja auch in den vergangenen 4 Jahren häufig solche Konstellationen gegeben hat. Was aber würde das für die Regierungskoalition bedeuten, wollte ich von Bohemil Doležal wissen.
Ich glaube, sowohl für die Freiheitsunion und auch für die KDU wäre es eine sehr, sehr heikle Situation, wenn die Regierung auch regelmäßig von den Kommunisten unterstützt wurde. So kann es nicht sein und ich bin der Meinung, dass der Vertrag zwischen den Koalitionsparteien auch diese Möglichkeit womöglich so ausschließen wird.
Doležal befürchtet allerdings, dass die nächsten 2 Jahre zeigen werden, dass der viel kritisierte Oppositionsvertrag der vorherigen Legislaturperiode, also das Abkommen, mit dem die oppositionelle ODS die Minderheitsregierung der Sozialdemokraten stützte, eine Idylle war im Vergleich zu dem, was die Republik nun erwarte. Und im Hintergrund geistert immer noch die Möglichkeit einer von den Kommunisten gestützten CSSD-Minderheitsregierung. Stanislaw Bożyl wagt einmal eine kurze Aussicht auf das, was eine solche Konstellation zum Beispiel für den EU-Beitritt Tschechiens bedeuten könnte.
Oni říkají, že jsou pro vstup do Evropské unie, ale za určitý.
Die Kommunisten sagen, sie seien für einen EU-Beitritt, aber wie auch die ODS, eben nur unter bestimmten Bedingungen. Interessant ist Folgendes. Während die EU den Kommunisten zu wenig sozialistisch ist, erscheint sie ODS-Chef Václav Klaus als zu sozialistisch. Weil aber beide Parteien sehr EU-kritisch sind, könnten sie eine Anti-EU-Stimmung im Land hervorrufen. Davon sind wir heute bereits gar nicht so weit entfernt.
Man darf also gespannt sein, ob sich die neue sozialliberale Regierung bewähren wird. Und damit möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Am Mikrofon war Olaf Barth.
Concertino Praga ist der Name eines traditionellen Wettbewerbs für junge Musiker, der vom tschechischen Rundfunk bereits zum 36. Mal veranstaltet wurde. Mehr über die Preisträger von Concertino Praga sowie das gleichnamige südböhmische Festival erfahren Sie im folgenden Kultursalon von Martina Schneiberkova.
Am 15. Juni dieses Jahres war es wieder mal soweit. Die Preisträger des traditionellen Rundfunkwettbewerbs Concertino Praga stellten sich in einem Konzert im Prager Rudolfinum vor. Der Wettbewerb spielt sich eigentlich immer schon im Herbst des letzten Jahres ab. Beim 36. Concertino Praga hat eine internationale Jury im November 2001 anonyme Aufnahmen von 34 Teilnehmern aus 11 Ländern bewertet, in den Kategorien Flöte, Oboe, Klarinette, Waldhorn und Trompete. Erst nachdem die Jury ihre Arbeit beendet hatte, wurden die Namen der Preisträger bekannt gegeben. Diese wurden dann im Juni dieses Jahres nach Tschechien eingeladen, um ihre Leistungen in Konzerten in Prag und anschließend beim südböhmischen Festival Concertino Praga vor dem Publikum zu beweisen. Der absolute Sieger des Wettbewerbs war der 16-jährige Trompeter Giuliano Sommerhalder aus der Schweiz. Hören Sie jetzt einen Ausschnitt aus dem Mendes-Cerdage von Rafael Mendes. Giuliano Sommerhalder wird von der Pianistin Annika Börsch begleitet. Nach dem Konzert in Prag reisen die Preisträger vom Concertino Praga nach Jindřichův Hradec Neuhaus. Diese Stadt ist alljährlich das Zentrum des südböhmischen Festivals Concertino Praga. Den Vorsitzenden der Musikexpertengruppe der Europäischen Rundfunkunion, Sten Fredriksen, der beim Festival mit dabei war, fragte ich nach dem diesjährigen Wettbewerbsniveau.
Das Niveau wird jedes Jahr höher und höher. Also ich bin wirklich überrascht, wie hoch das Niveau dieses Jahr ist. Und ich meine, die letzten 3 Jahre ist es jedes Jahr besser und besser geworden. Aber dieses Jahr glaubt man seine eigenen Ohren beinahe nicht. Also, dass die Musiker nur 17, 18 Jahre alt sind und so spielen. Also spielen wie vor 10 Jahren Leute, die 25 oder 30 Jahre alt waren. Das ist eine große Überraschung und das ist wirklich positiv, dass es so gut ist.
Wie kann man sich diesen Trend erklären? Wie kommt es, dass plötzlich diese, was noch Kinder so gut sind?
Das ist eine gute Frage, ob das Zufall oder Trend ist, aber es ist wohl kein Zufall. Jetzt sehen wir das zum dritten Mal. Ich glaube, erstens gibt es mehrere junge Menschen, die Musik spielen, also die sich als professionelle Musiker das ein Leben gewählt haben. Das Wettbewerb ist dann also größer zwischen den Jungen. Ich weiß nicht, ob sie sich besser konzentrieren oder so.
Das Südböhmische Festival machte einen Abstecher nach Bayern. Die jungen Virtuosen stellten sich am 22. Juni in einem Konzert in Passau vor. Nach der Veranstaltung fragte Oswald Bojan vom Bayerischen Rundfunk nach dem bereits erwähnten Trend bei den Musikwettbewerben.
Ich glaube nicht, dass sie früher anfangen, aber ich habe mir das heute Abend auch gedacht oder habe darüber nachgedacht, weil ich das Niveau heute Abend sehr hoch fand. Und es ist vielleicht ein allgemeiner Trend, dass das technische Niveau der Musiker immer früher sehr ausgereift ist. Und was ich heute Abend sehr schön fand, ist, dass es aber auch sehr, so in musikalischer Hinsicht, sehr schöne Leistungen waren, weil Technik allein ist ja nicht alles. Und die Gefahr, sagen wir mal, gerade bei Pianisten ist, glaube ich, sehr hoch, dass die zu irgendwelchen Technikmaschinen hochgedreht werden. Also das fand ich heute Abend sehr schön, dass das technische Niveau sehr hoch war, aber dass die auch richtig tolle Musik gemacht haben. Ich glaube, dass es schon ein genereller Trend ist, dass das technische Niveau sehr früh sehr hoch ist. Und da muss man sicher aufpassen und auch immer gucken, dass da immer noch genug Raum bleibt für das musikalische Empfinden.
Sie können da nicht so maschinendressiert werden von den Eltern oder von den Pädagogen allzu früh.
Ja, ich glaube schon. Also das ist sicher eine Gefahr. Aber ich fand es eben heute auch schön, jetzt gerade bei Concertino zu sehen, dass die Gefahr dann doch auch, dass man der immer wieder sehr klug begegnet.
Sie hörten soeben einen Ausschnitt aus dem italienischen Konzert von Gilles de Mersman. Es spielte Kristina Vazulová aus Tschechien, die den ersten Preis in der Kategorie Flöte gewann. Carina Jandl aus Österreich, die in derselben Kategorie eine Ehrenanerkennung gewann, spielte auch in Passau mit. Wann entschied sie sich für die Laufbahn einer Flötistin?
Ab dem 10. Lebensjahr wechselte ich die Schule und ich wechselte in das Musikgymnasium Graz. Und dort wurde mir eigentlich klar, dass ich mit Flöte meine Zukunft gestalten möchte.
Meinst du, dass dir dieser Preis, also beim internationalen Rundfunkwettbewerb Concertina Praga, irgendwie auch in deiner weiteren Laufbahn helfen kann?
Ja, natürlich, es ist ein Wettbewerb, der einen großen Namen hat. Und es ist für mich eine Ehre, bei diesem Wettbewerb mitzuwirken, bei den Konzerten. Und ja, man sieht einfach das internationale Niveau und man kann sich anhalten an den anderen, so ungefähr.
Aber es war sicherlich nicht der erste Wettbewerb, an dem du teilgenommen hast.
Nein, ich habe schon in Österreich bei Jugend musiziert mitgemacht und auch den Yamaha European Wettbewerb in Vienna gewonnen.
Hast du während dieser Zeit, also das Festival, also Concertina Praga in Südböhmen, dauerte schon ein paar Tage, hast du da irgendwie weitere Kontakte aufgenommen oder war das möglich? Oder gab es da eine sprachliche Barriere, denn nicht alle können sich verständigen wahrscheinlich?
Ja, alle also haben sich mit unter Englisch also verständigt und ja, ich habe Kontakte geknüpft und werde sie hoffentlich halten.
Hast du eine besondere Vorliebe für einen Komponisten?
Als Österreicherin sage ich jetzt, dass ich Mozart am liebsten spiele. Nein, es stimmt. Also Mozart ist für mich eine sehr schöne Musik und macht immer wieder Spaß, Stücke von Mozart zu spielen.
Das war Carina Jandl. Zum Südböhmischen Festival wurde sie von ihrer Lehrerin Reingard Hechtl begleitet.
Wie kam es dazu, dass ihre Schülerin an diesem Wettbewerb teilgenommen hat?
Carina war Preisträgerin von Jugend musiziert und aufgrund des ersten Preises wurde sie weitergeleitet bzw. bekam eine Einladung für Concertino Praga. Es hat aber doch eine Zeit gedauert, bis die Verständigung hergestellt wurde.
Ist dieser Wettbewerb bekannt bei Ihnen oder haben Sie darüber schon vorher gehört?
Ich kannte den Wettbewerb Prager Frühling, da habe ich selbst einmal teilgenommen und habe zufällig eine Sendung im Radio gehört, wo eine Preisträgerin von Österreich mitwirkte und dadurch bin ich auf die Idee gekommen, Carina auch für diesen Wettbewerb zu melden.
Inwieweit meinen Sie, dass diese Teilnahme an einem solchen Wettbewerb bzw. ein Preis, eine Anerkennung bei einem solchen Wettbewerb den bestimmten jungen Virtuosen helfen kann in seiner weiteren Laufbahn?
Ich finde den Wettbewerb gerade in dieser Altersstufe sehr wichtig. Es gibt ja einige große Wettbewerbe, wo aber relativ fertige Studenten teilnehmen. Und in dieser Altersgruppe gibt es international meines Wissens nicht viele. Und ich denke, gerade bei den ersten Preisträgern kann man sich durch eine relative Fertigkeit des Instrumentes zumindest in Zukunft vorstellen.
Haben Sie damit gerechnet, dass Carina erfolgreich sein
wird? Sie hat jetzt viermal bei Prima La Musica mitgemacht und war überall erfolgreich. Und wir hatten uns aber gedacht, dass bei so einem größeren Wettbewerb die Chance, einen Preis zu machen, doch noch nicht gegeben ist.
Wie hoch ist das Interesse überhaupt an Flötenunterricht, an Flötenstudium?
Das Interesse ist nach wie vor steigend. Es gibt Millionen Flötisten, es kommen Hunderte zu Probespielen und die Aussichten sind nicht so rosig.
Wie meinen Sie das?
Ja, es gibt nicht so viele Orchesterstellen wie gute Flötisten.
Und Sie selbst sind nur als Musikpädagogin tätig oder spielen Sie auch irgendwo mit?
Ich bin als Musikpädagogin tätig und war auch in einem Bläserquintett. Derzeit ist die Pädagogik an erster Stelle, da es doch relativ viel Zeit braucht, um mit so einem Studenten auch über die Grenzen hinaus arbeiten zu können.
Soweit Reingard Hechtl. Hören Sie jetzt abschließend noch einmal den absoluten Sieger von Concertino Praga, Giuliano Sommerhalder. Damit ist die heutige Ausgabe des Kultursalons beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
damit ist unsere heutige halbstündige Sendung am Ende angelangt. Aus dem Studio verabschiedet sich von Ihnen Markéta Maurová. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz, a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.